Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal erleben wir den Arlberger Winter, St. Anton am Arlberg, mit und vor allem ohne Ski. Kaum zu glauben, aber es geht. Denn wir wandern in ein kaltes, uriges Tal, sind auf einer kultigen Alm und treffen ein Urgestein, das uns echt zum Lachen bringen wird. Außerdem treffen wir einen Dauergast der besonderen Klasse. Und da sind Sie, die Menschen dieser Radioreise.
Ich bin der Martin Ebster aus St. Anton und ich sage den Hörern der Radioreise ein ganz herzliches Grüß Gott und Willkommen am Arlberg.
Ich bin die Wilma und ich bin sehr stolz, dass ich im Vorstand des Skiclub Arlberg mitarbeiten darf.
Ich bin Yannick Rummler, bin stolzer St. Antoner.
Hallo, hier ist der Tom. Ich bin ein riesen St. Anton-Fan und kenne den Ort, seit ich stehen und Skifahren kann, wie meine Westentasche.
Ich bin die Tanja von der Sennhütte. Unser Slogan ist sensationell, weil wir auch wirklich Senn heißen.
Mein Name ist Adi Werner und ich bin der Wirt im Hospiz und leider bist du nicht früher gekommen.
Aber jetzt bin ich ja gekommen in den Arlberger Winter. Der kommt bei uns wie immer wohlig warm, vom Mund zum Ohr. Viel Spaß und bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Der Arlberger Winter, mit einem Wort St. Anton, der legendäre Urlaubsort am Arlberg. Er lockt mit 88 Bergbahnen und Skiliften. Den Skifahrern stehen mehr als 300 Kilometer markierte Abfahrten und 200 Kilometer Spaß im freien Gelände zur Verfügung. Aber wenn der Herr Tauscher in St. Anton anreist, dann hat er ja nur einen Koffer mit sich, mit leichter Winterbekleidung dabei und keine Ski im Gepäck. Damit zähle ich im Winterhalbjahr sicher zur bestaunten Minderheit, aber es geht und tut gar nicht weh, kann ich sagen. Also, die Radioreise spricht natürlich auch über Wintersport, den weißen Rausch, zeigt aber auch Alternativen. Wir sprechen über die Projekte um Lebensqualität, um Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und die erste Etappe der Radioreise führt uns ins Verwalltal, für Nicht-Skifahrer, so wie ich, die ideale Winterwanderstrecke. Yannick Rummler vom Tourismusverband hat für mich einen Vormittag lang seine Ski stehen lassen und mich begleitet. Wir stampfen los, man hört es schon im Hintergrund, und hören gleich Musik, in der quasi der Chef von Yannick mitsingt, Martin Ebster, den wir später noch treffen werden. Er ist nebenbei in der Formation der Arlberger dabei mit einem Lied, das bei den Tiroler Abenden in dieser Gruppe in St. Anton gesungen wird.
Verliebt in die Heimat, verliebt in mein Tirol, verliebt in die Heimat, was auch so bleiben soll.
Da geht man dann eh zu Fuß oder man schnappt sich seine Langlaufski und skatet hier hinein, fährt herein und das ist wirklich ein wunderschönes Tal hier. Es ist höher gelegen als das Dorf hier in St. Anton, also da taucht man gleich in eine schöne Winterlandschaft ein.
Verwalltal, von woher kommt der Name Verwall?
Das ist schon ein alter retromanischer Name. Gerade St. Anton hat ganz viele alte retromanische Namen und da hat es dann seinen Ursprung. Und es gibt ja auch die dazugehörige Gebirgsgruppe, die Verwallgruppe. Und das spiegelt sich dann hier dann auch immer wieder.
Es ist ein sehr langes Tal. Wir sind jetzt nur ein paar Kilometer gelaufen, aber es geht in Summe ja fast 30 Kilometer in die Bergwelt hinein.
Gerade im Winter erreicht man halt jetzt nur mal den Anfangsteil, sagen wir es mal so. Also da gibt es dann die schöne Runde um den Verwallsee, die ist dann 10 Kilometer lang. Und dann geht es dann noch viel, viel weiter hinein. Geht es dann hinein in das schöne Verwalltal und dann auch in das Versultal.
Wenn man wollte, könnte man, wenn man über die Berge hinwegklimmen würde, nicht im Winter unbedingt rüber bis ins Paznaun wandern.
Also das ist kein Problem in jede Richtung, ob nach Norden oder nach Süden. Also nach Süden geht es zum Beispiel ins Paznauntal, nach Norden ins Lechtal und dann auch weiter nach Deutschland.
Wir merken es jetzt, Yannick, es ist ein richtiges Kälteloch und es sind nicht nur -2, -7, es sind heute sogar -17 Grad, sage und schreibe -17 Grad hier drin.
Also das ist ja wirklich die Ausnahme, dass es wirklich so kalt ist bei uns, gell? Aber natürlich, wir haben Winter, wir sind froh, dass wir solche Temperaturen haben, dann haben wir halt den Schnee auch ein bisschen länger, gell? Abseits vom Skifahren. Und da bietet sich das Verwalltal halt super an. Man kann hier eben langlaufen, skaten, Winterwandern, aber auch Schneeschuh wandern.
Mit Glück sieht man so am frühen Nachmittag Wildtiere, welche und wo würde man sie sehen hier?
Das Verwalltal ist ja überall nur Wald, gell? Da kann man schon Hirsche sehen, Rehe, Füchse sieht man auch ganz gern, gell? Und zu jeder Tageszeit kann man die sehen. Es ist halt speziell in der Früh oder am Abend da sind halt die Wildtiere dann unterwegs und dann sieht man die auch.
Zum Glück müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit bei minus 17 Grad ausharren. Jannik, wir sind in der Wagnerhütte angekommen. Wenn man so will, auch eine historische Hütte, auch wenn sie äußerlich modernisiert worden ist.
Die Wagnerhütte, warum heißt die Wagnerhütte? Das hat dem Karl Wagner gehört. Der war verantwortlich für den Tunnelbau, also vom Adelbergtunnel, wo man das Zugtunnel gebaut hat. Und die hat er bekommen, diese Wagnerhütte. Zuerst war das ein Wasserreservoir für den Bahnbau, die hat er dann umgebaut als Jagdhütte. Die ist dann auch als Wagnerhütte dann bekannt geworden, ist dann immer weitergeführt worden und wir sind jetzt wirklich stolz drauf, dass die Gemeinde und der Tourismusverband St. Anton die Hütte weiter betreiben kann und die hat man dann modernisiert und das ist wirklich ein sehr beliebtes Ausflugsziel hier im Vorwall. Man bekommt super Essen und das ist einfach ein schöner Ausklang.
Kann man auch übernachten hier?
Nein, das ist nicht möglich. Was man natürlich machen kann, wir haben hier auch Seminarräume. Also falls man ein Firmenevent geplant hat oder sonst was, kann natürlich inmitten eines Naturjuwels sein Seminar abhalten.
Hier macht Seminarspaß, egal welches Topic es ist, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn die Köpfe mal rauchen, kann man herausgehen und bei minus 17 Grad wie heute abkühlen.
Ich bin zu Hause, ich bin so froh.
Ich bin hier nicht zu Hause, aber fühlte mich gut aufgehoben, wohlig, heimelig in diesem Verwalltal. Der große See, die Berge, der Kreislauf der Natur, ein in sich geschlossenes Ökosystem. Simpel, aber nicht selbstverständlich. Wir reden mit Jannik gleich darüber. Die Radiogleise führen heute direkt in den Schnee, denn die Bahn hat uns ganz bequem nach St. Anton gebracht. Alexander Tauscher sagt Servus aus Tirol. Kaum ein Wintersportort kann von sich her behaupten, dass der Railjet oder auch der ICE bei ihm einen Halt macht. Dutzende Direktverbindungen gibt es in diese Gemeinde am Arlberg. Und je nach Abfahrtsort muss man entweder in München oder später in Innsbruck umsteigen. Ich hatte ja die blöde Angewohnheit, im Zug stets meinen Laptop auszupacken. Bei der Anreise nach St. Anton ist der Blick aus dem Fenster freilich vielsagender. Westlich von Innsbruck schlängelt sich das Inntal zwischen diesen imposanten Berggipfeln und hinter Landeck. Da windet sich der Zug geschmeidig in den Kurven nach oben. In St. Anton angekommen sind die meisten Hotels fußläufig vom Bahnhof aus zu erreichen. Dieses internationale Feriendorf hat sich nicht nur der ökologischen Anreise verschrieben. St. Anton lebt seit Jahrzehnten vor, wie grüner Alpentourismus Stück für Stück funktionieren kann. Durch den Kartellsee und die Kraftwerke ist die Region seit dem Jahr 2006 in der Stromversorgung autark, wie uns gleich Jannik Rumler erklären wird.
Ich bin ja ein junger St. Antoner und da bin ich wirklich stolz drauf, dass wir in unserer Region schon damals schon so weit gedacht haben. Also die ersten Wasserkraftwerke zum Beispiel bei uns sind schon in den 80er Jahren entstanden. Wir betreiben hier kein sogenanntes Greenwashing, wie es vielleicht ein manch anderer tut. Wir leben hier einfach Nachhaltigkeit, weil wir natürlich auch sehr naturverbunden sind. Wir sind auch von unserer Natur abhängig und das ist einfach der Weg in die richtige Richtung. Und in dieser Zeit umso mehr.
Umso mehr. Und wir können es ja an einem praktischen Beispiel erklären. Ein Tropfen Wasser wird bei euch mehrfach genutzt. Kannst du uns mal diesen Kreislauf erklären, Jannik?
Also St. Anton und die Region ist ja stromautark. Also wir betreiben drei Wasserkraftwerke. Und das ganz Besondere daran ist, dass eben aus einem Tropfen Wasser dreimal Strom gewonnen wird. Und noch zusätzlich die Pisten beschnieben werden. Das heißt, wir haben den ersten Stausee, den Kartellstausee. Hier wird das Wasser gefasst und dann zum nächsten Stausee transportiert und währenddessen wird hier schon einmal Strom gewonnen, zum Verwallsee, wo wir jetzt gerade sind, im Verwall. Dann im Verwall wird es dann nochmal verwertet, das Wasser, und nochmal Energie daraus gewonnen und danach wird dieses Wasser verwendet, um die Pisten zu beschneien. Dann im weiteren Zuge. Es dauert ein bisschen lange, es ist halt einfach ein langer Prozess. Gell?
Dann liegt der Schnee erstmal irgendwann?
Genau, dann liegt dann mal Schnee und dann wird Schnee produziert. Und dann im Frühjahr, wenn das Wasser dann wieder schmilzt, geht es dann wieder zurück in die Rosanna, das ist unser Bach hier. Und dann haben wir noch ein Flusskraftwerk und wird zum dritten Mal dann Strom draus gemacht.
Ja. Und dann verdunstet es ja auch irgendwann?
Genau, und dann geht es ja weiter und geht ins Schwarze Meer, über den Inn und Donau.
Und vom Schwarzen Meer kommt dann mit Glück auch mal ein Regengebiet hierher, was es dann wieder regnen lässt.
Ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Obwohl wir profitieren ja eher, wenn das Wetter von Nordwesten kommt. Dann haben wir sehr viel Schnee dort bei uns.
Ich habe ja eben schon in der Anmoderation gesagt, ihr seid ja auch der Ort, an dem jeder schnellste Zug hier hält. Also ICE, Railjet, all das hält hier. Selbst der Orient Express in St. Anton habt ihr geschafft, hier einen Haltepunkt einzurichten.
wir seien halt an der glücklichen Lage, dass wir hier wirklich am Bahnnetz angebunden sind. Und es ist ja natürlich auch historisch verbunden mit dem Bahnbau, mit dem Erdelbergtunnel. Und das ist halt ein großer Pluspunkt unserer Region. Und wenn man gerade weiterdenkt in der Sinne der Nachhaltigkeit, kann man halt einfach grün per Bahn nach St. Anton anreisen.
Ihr beschäftigt euch ja auch mit der Zukunft des Klimas, was ein weites Thema ist, womit sich Wissenschaftler beschäftigen, Politiker. Bei euch hat es einen Namen Klarregion. Für was steht das, Jannik?
Das ist die Klimawandel-Anpassungsregion.
Schönes, sperriges Wort.
Ja, genau. Worum geht's da? Also man beschäftigt sich hiermit wirklich darum, was sind die Folgen des Klimawandels hier in St. Anton, hier in unserer Region? Was können wir dagegen tun? Es ist auch ein großes Projekt, wo man die ganze Bevölkerung mit einbindet und es ist der Weg in die richtige Richtung.
Generell wird ja auch diskutiert, ab welcher Höhe es sich lohnt, in Zukunft zu beschneien. Manche sagen, oberhalb von 1500 Meter hat es Sinn, drunter eher nicht. Sind das auch so Fragen, die ihr diskutiert?
Ja, die seien aber davor auch schon diskutiert worden, weil es ist ja auch was Tolles, was wir haben. Bei uns wird ja nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich beschnieben. Und das kann man super mit einem System messen, weil jedes Pistenraupengerät hat ein GPS-System drin. Da wird die Schneedecke in Echtzeit gemessen und dann weiß man genau, wie viel Schnee überall im Skigebiet liegt. Und je nachdem wird dann beschnieben. Und das ist sowieso schon eine Reduktion von der Beschneiung dann.
Ab wann könnt ihr beginnen mit Beschneien hier?
Also das ist ja generell gesetzlich geregelt. In Tirol darf man dann erst beschneien, also Ende November, Anfang Dezember. Und das kommt ja noch dazu, es gibt das quasi wie ein Reinheitsgebot beim Beschneien, dass man in Tirol nur mit Wasser in Trinkqualität beschneien darf. Das heißt, es werden keine chemischen Zusätze beigefügt und Sonstiges, dass man einfach der Natur nicht schadet durch den Kunstschnee.
Und in dem Schneegebirge, da fließt ein Brünnlein kalt. Und wer daraus getrunken, und wer daraus getrunken, wird jung und nimmer alt.
Schneekristalle aus Trinkwasser, denn im Frühling unterstützt das Schmelzwasser in den Bächen die Energiegewinnung. Das ist ein simpler, aber eben auch durchdachter und durchgehend umweltfreundlicher Kreislauf. Wenn Urlaub, dann Radioreise. Die Sendung, die Geschichten aus nah und fern sammelt. Alexander Tauscher ist heute auf historischen Pfaden rund um St. Anton unterwegs. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde hier ein Skiclub geboren, der das Fundament dieses internationalen Skidorfes geworden ist. Über die Gründung des Skiclub Arlberg erzählt uns eines der vielen tausend Mitglieder, der leidenschaftliche Skifahrer Martin Ebster. Er war bei der Gründung natürlich nicht dabei, weil er heute Tourismusdirektor in St. Anton ist. Einleitend dazu das Lied über die Freunde des Skiclub von den Arlbergwurmen. Es singen hier Christian Schranz und eben Martin Ebster.
Durch die Natur rennt sich durch den Sport, begeistert durchdrungen von Notwendigkeit. Am 3. Jänner im Jahr 1901, da war es dann endlich soweit.
Skiclub Arlberg ist etwas, auf das wir unglaublich stolz sind. Nicht nur, weil er einer der erfolgreichsten Skiclubs, wenn nicht überhaupt der erfolgreichste Skiclub in den Alpen oder in der Welt ist, sondern weil es ihn schon so lange gibt. Ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts, und zwar am 3. Jänner 1901. Da haben ein paar St. Antoner gesagt, das, was die Engländer, die ja zuerst bei uns waren, ein paar englische Zöllner haben auch schon angefangen, mit Skiern da herumzugehen, das können wir auch. Und jetzt machen wir eine gemeinsame Skitour von St. Anton über das St. Christoph hinauf auf den Galzig. Und in St. Christoph sind sie dann eingekehrt in das, was heute das Hospizhotel ist. Das war damals eine Gaststätte und der Wirt, das war der Oswald Treuer. Und der hat die Leute, insgesamt waren es dann 8, 7 Herren, eine Dame, eingeladen auf einmal rennt, wie man bei uns sagt, eine schöne Jause. Und dann haben sie die eine oder andere Flasche Wein geleert und dann sind sie auf die Idee gekommen, es wäre doch eine gute Idee, wenn man einen Skiclub gründen würde, wenn wir jetzt schon gemeinsam Skifahren.
Und das war damals in der Form auch der erste Skiclub in Europa in dieser Form?
Also wir sind sicher einer der Ältesten. Ich weiß nicht, ob es nicht, könnte in Lilienfeld gewesen sein, kann auch im Schwarzwald gewesen sein. Da hat man ja auch schon das Skifahren ausgeübt, dass da vielleicht ein Skiclub gegründet wurde. Aber aus dem Skiclub Arlberg ist eben einer der ganz Großen dieser Welt geworden. Wir haben jetzt über 9000 Mitglieder und ich glaube knapp 60 Nationen, die da bei diesem Skiclub dabei sind. Und wir sind ganz stolz, dass wir gerade was Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen anbelangt, ganz, ganz vorne mit dabei sind. Das sind eine unglaubliche Menge und der Skiclub Arlberg hat nicht nur in sportlicher Hinsicht bei den Top-Athleten unglaublich viel bewirkt, sondern bewirkt jetzt vor allem sehr, sehr viel in der Nachwuchsförderung.
Man sieht es ja auch, all die Mitglieder tragen dieses kleine Emblem am Revers. Du bist auch Mitglied.
Ja, selbstverständlich. Da geht gar nichts anderes. Aber auch mit Stolz und mit ganzem Herzen bin ich beim Skiclub dabei, weil ich einfach finde, die Menschen müssen hinaus in die Natur und gerade hier in den Alpen müssen die Menschen hinaus in den Schnee. Vor allem die Kinder. Man muss die Kinder wieder zum Sport, zur Bewegung führen und da ist der Skiclub Arlberg einfach eine ganz großartige Organisation, die das immer wieder füttert und unterstützt.
Muss man gewisse Voraussetzungen erfüllen, um Mitglied zu sein?
Es ist schon so, dass wir Menschen in den Skiclub aufnehmen, die ganz klar zeigen, sie sind an den Arlberg irgendwie gebunden. Sie waren schon einmal, zweimal, vielleicht dreimal da im Urlaub. Und es ist so, dass jede oder jeder, der in den Skiclub aufgenommen werden möchte, ein normales Mitglied als Zeugen oder als Bürgen braucht und ein Mitglied des Vorstandes. Aber das ist keine große Hürde, da kommt man leicht drüber.
Skiclub Arlberg, Freunde des weißen Sports. Skiclub Arlberg, Skifahren am schönsten Ort.
Das ist eigentlich eine Jahresgebühr. Das ist eine Finanzierung der Jugendförderung.
Und ihr habt ja unterhalb der Hütte auch dieses Ski Austria.
Ski Austria ist die österreichische Skiakademie. Dort findet auch die österreichische Skilehrerausbildung statt, die ja über die Jahrzehnte hinweg immer diejenige war, nach der sich auch die Welt gerichtet hat. Also es sind die österreichischen Skilehrerpläne, die dort herausgekommen sind, waren immer sozusagen Ecksteine der Skilehrerausbildung. Und aus diesem Grund nennen wir uns ja hier in St. Anton ganz stolz die Wiege des alpinen Skilaufs. Nicht, weil wir das Skifahren erfunden haben, das haben andere vor uns, unter anderem auch im Schwarzwald zum Beispiel, aber weil wir immer führend waren in der Entwicklung der Technik. Von Hannes Schneider weg, der 1907 der erste Skilehrer war in St. Anton, die erste Skischule der Welt gegründet hat, 1921, damals schon über 200 Skilehrer gehabt hat zu dieser Zeit und über die großen Skipäpste Franz Hoppichler und Kruckenhauser zum Beispiel, die immer die Skitechnik in den Vordergrund gestellt haben.
Inzwischen kommen ja aus aller Welt, aber eben auch einige Prominente. Wann begann das so, dass St. Anton diesen Glamour bekam, dass man auch hier ab und zu VIPs sah?
Das hat eigentlich schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts begonnen. Hannes Schneider hat damals mit seinen Skilehrern schon Furore gemacht, weil er der Erste war, der nicht einfach die Leute gruppenweise herausgenommen hat, sondern der nach Können die Leute eingeteilt hat. Und das ist so gut angekommen, weil die Menschen gemerkt haben, sie lernen dann viel schneller. Und dann hat es schon geheißen, wenn man das Skifahren lernen möchte, geht es an den Arlberg, geht nach St. Anton. Und dann sind auch immer mehr Prominente gekommen. Eigentlich alle Königshäuser Europas waren schon da. Und unterstützt wurde das dann in dieser Zeit, wo der Hannes Schneider außer Skilehrer auch noch Filmstar geworden ist. Und er hat dann das Wunder des Schneeschuhs oder vor allem natürlich den Film, mit dem er am bekanntesten wurde, Der Weiße Rausch 1931 gemacht. Und dieser Film ist weltweit gelaufen. Und da sind in Amerika die Menschen angestanden in den Kinos in Chicago und New York, um zu sehen, was da in den Alpen passiert. Und dieser Film hat unglaublich Furore gemacht. Und noch vor dem Krieg war St. Anton schon ein Hotspot für Sportler, aber auch für VIPs. Und das hat nach dem Krieg dann relativ schnell wieder angefangen.
Ja, 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 Skiclub Arlberg, ja, er liebe
Der Skiclub Arlberg, der prominente und ganz normale Mitglieder hat. Alle eint sie, der Spaß auf der Piste. Die VIPs und die, die es sich leisten können, die finden am Arlberg eine besondere Freude. Denn ich habe gelesen, dass als einzige Region in Österreich hier auch an zwei Gipfeln das Heliskiing möglich ist. Also da schlägt ganz sicher das Herz der Freerider und Freeskier ganz sicher viel höher. Hallo an alle Nah- und Fernhörer, Stammhörer oder Neuzugänge. Hier ist die beste Reiseschau im Radio, die Radioreise. Und Alexander Tauscher sagt Servus aus St. Anton am Arlberg in Tirol. An einem sonnigen Mittag traf ich auf der Terrasse der legendären Hospizalm in einer Skipause die charmante Wilma Himmelfreund-Pointner, auch eines der Mitglieder im ebenso legendären Skiclub am Arlberg. Und nicht nur irgendeines.
Völlig bis St. Anton, vom Christoph bis Zirs. Ja, da sieht man die Leute nur mit Ski und die Fis.
Im Skiclub Arlberg bin ich ganz stolz, die einzige Frau im Skiclub-Vorstand zu sein seit 1901. Damals bei der Gründung des Skiclub Arlberg am 3. Januar 1901 war in St. Christoph im Arlberg Liesl Treuer dabei. Und dann hat es 106 Jahre gedauert, bis der männlich besetzte Teil des Skiclub Arlberg beschlossen hat, der Vorstand, eine Frau in den Vorstand aufzunehmen. Und ich bin sehr stolz, dass ich dazu auserwählt wurde.
Herzlichen Glückwunsch, Wilma. Und ich bin stolz, neben dir sitzen zu dürfen. Ein historischer Club.
Ein sehr historischer Club. Die Geschichte an sich ist schon so schön. Es war ein verschneiter Abend. Da saßen einige Männer gemeinsam in Stübel zur Post in St. Anton und wussten, nächste Woche wird das Wetter gut, lass uns doch eine Skitour machen. Ich glaube nicht, dass sich diese Herren vorstellen konnten damals, dass dieser Skiclub nach ca. 120 Jahren der erfolgreichste Skiclub der Welt sein wird. Und der erfolgreichste Skiclub deswegen, weil wir Medaillen unserer Skiclub-Mitglieder bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften erzielt haben.
Immer wenn irgendwo eine Medaille verliehen wird, fiebert ihr mit und seid ja auch oft dabei, nicht nur in Peking.
Wir sind oft dabei, ich meine, es gibt die ganz großen Namen, die einfach Medaillen für den Skiclub Arlberg geholt haben, sei es jetzt bei uns in St. Anton, der Karl Schranz, natürlich ganz besonders prägend Mario Matt, der 2001 bei unserer Skiweltmeisterschaft am letzten Tag beim Slalom die Goldmedaille vor 60.000 Zuschauern gemacht hat und dieser Jubel. Ich meine, das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich mich an diese Szenen erinnere von diesem wunderbaren, unvergesslichen Tag.
60.000 Zuschauer.
Das kann man sich nicht vorstellen. Ein kleines Dorf mit gerade 2.500 Einwohnern und da sind 60.000 Leute in diesem Stadion gewesen. Ich meine, das war eine Stimmung. Ich glaube, das war wie wahrscheinlich so, in der Fußgängerzone war es so wie beim Oktoberfest, wenn es richtig voll ist in München.
Und wir treffen ja auch gleich noch den Adi, die Legende hier.
Adi Werner ist eine Legende, ist eine wirklich große Legende, der so viel für St. Anton, für St. Christoph gemacht hat, der einfach seine Handschrift auch reingelegt hat. Adi Werner wird auch bezeichnet als Wirt der Könige und König der Wirte. Und das, was ich persönlich unheimlich schön finde für Adi Werner, sind alle Menschen werden gleich behandelt, egal ob ich jetzt Mitarbeiter bin, das habe ich selbst erleben dürfen, oder ob ich jetzt ein König bin. Und das zeichnet Adi Werner für mich ganz besonders aus.
Deswegen auch war er mit Putin ganz normal am Tisch gesessen, wie mit jedem anderen Gast. Und euch zeichnet ja auch dieses Emblem, du hast es jetzt hier auf der Jacke, Skiclub Arlberg, aber eben auch nochmal als Anhänger.
Ja, genau, ich bin sehr stolz, dass ich auch das Skiclub Arlberg-Logo tragen darf. Ich habe es hier an einer Kette und das Skiclub-Zeichen, das damals 1901 entworfen wurde, ist nach wie vor das gleiche Abzeichen und ich finde es einfach so wunderschön, wie es gemacht ist mit den gekreuzten Skiern und mit einem Stock. Zur damaligen Zeit gab es die sogenannte Einstocktechnik. Man fuhr mit einem Stock. Dort findest du im Museum das Fremdenbuch, damals hieß es Fremdenbuch, heute würde man es als Gästebuch bezeichnen, wo der Eintrag dieser elitären Gruppe war, kann man sagen, die damals diesen Skiclub Arlberg gegründet haben, mit dem Gründungsspruch, der dort drinnen zu sehen ist und auch das Emblem, das wir jetzt hier, wo wir jetzt gerade ganz gemütlich in St. Christoph sitzen, auf dieser Flagge sehen.
Ohne, das ist ein fantastischer Ort, an dem wir uns hier treffen fürs Gespräch. Hospizalm würde man etwas sehr Einfaches vermuten, aber hier ist so die Kombination aus schlichtem Gebäude, altes Holzhaus und diesem gewissen ja, Luxus auch hier draußen. Wir sitzen auf einer Panoramaterrasse, eine Bar, die sich dem Skihang öffnet.
Also für mich ist das einer der schönsten Plätze bei uns in der Region. Wenn ich hier sitze und ich kann da jetzt drauf schauen auf diese Berge, hier auf dieser Seite haben wir den Wirt und Beuschel, ist ein sehr Knödelkopf, das sind sehr eigenwillige Namen. Aber wenn ich da jetzt rauf schaue und ich sehe die Leute, die vom Galzig runterkommen, die Pisten sich runterschwingen in diesem traumhaften Schnee, wie wir ihn heute haben, strahlender Sonnenschein und einfach dieses ganze Gefühl, für mich ist es einfach ein Platz, wo ich einfach nur sagen kann, da geht das Herz auf.
Beim Glas Wein noch mag man gar nicht mehr Skifahren anschließend, so schön ist hier in der Sonne zu sitzen. Ja?
Doch, ich freue mich schon auf ein paar Schwünge. Mit der Christophbahn rauf auf den Galzig und dann gemütlich runter ins Tal. Also da freue ich mich schon. Und vielleicht gibt es noch irgendwo einen Einkehrschwung. Wer weiß, vielleicht bei der Tanja auf der Sennhütte.
Sehr schön. Deswegen seid ihr auch so glücklich, weil ihr das Berufliche mit dem Privaten und vor allem sehr viel Natur verbinden könnt.
Das ist ja das, was mich so fasziniert in St. Anton. Gerade heute beim Rauffahren, neben mir saß ein Australier, ein Irre. Die kommen aus der ganzen Welt, um hier Ski laufen zu dürfen. Wir haben es vor der Haustür. Und das ist es. Es ist ein kleines Dorf in den Bergen, aber die ganze Welt trifft sich hier.
Deswegen hoffe ich auf ein Wiedersehen mit dir, Wilma, hier am Arlberg.
Ja, ich finde, auf das sollten wir anstoßen, lieber Alexander. Ja. Und ich hoffe auch, dass wir vielleicht den einen oder anderen der Hörer begeistern können, zu uns hier nach St. Anton am Arlberg zu kommen. Ganz egal, ob jetzt im Winter oder im Sommer. Jede Jahreszeit hat einfach seine wunderbaren Seiten.
Also, die Einladung ist ausgesprochen. Man kann sich hier auch den weißen Rausch gönnen. Ist kein Kokain, aber macht auch ziemlich high. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute der Arlberger Winter. Untrennbar mit dem Arlberg ist die Bruderschaft St. Christoph verbunden, deren Credo seit dem Jahr 1386 das Helfen ist. Adi Werner, Hüttenwirt der Hospizalm, ist der Meister dieser Bruderschaft, ein echtes Original, mit dem wir gleich sprechen werden. Und zur Einstimmung eine Aufnahme mit dem Titel »Im Zeichen der Bruderschaft«, ein Lied, was für die 630-Jahr-Feier komponiert wurde. Und darin singt unter anderem noch einmal Martin Elster mit.
Im Leben eines jeden Menschen kann die Zeit kommen, wo er Hilfe von anderen braucht.
Ich bin ein Wirt und für die Bruderschaft mit meiner Frau gemeinsam, warst du noch nicht auf der Welt, haben wir uns schon kümmert um die Bruderschaft. Eine karitative Bruderschaft, die gegründet wurde vor über 600 Jahren, um dem Wanderer, der versucht hat, den Arlberg von Ost nach West oder von West nach Ost zu überqueren und in schlecht Wetter gekommen ist und damals ja ohne Herberge hier herum der Basse keine Chance gehabt hat zum Überleben. Hat dann ein Hospiz gebaut. Das Vorbild war das Hospiz am großen St. Bernhard. Das hat er heute hier nachgemacht.
Nach 600 Jahren existiert die Bruderschaft immer noch. Welche Aufgaben habt ihr heute?
Wir machen karitativ. Wir unterstützen Frauen mit Kindern, die in finanzieller Not sind, in Österreich, in Bayern und in Südtirol. Jeder, der Mitglied ist, hat einen Mitgliedsbeitrag. Wir haben jetzt schon 23.000 Mitglieder. Am Donnerstag das Treffen hier auf der Alm im Weinkeller.
Und dieser Weinkeller ist ja nicht irgendeiner. Er ist der größte Flaschenweinkeller der Welt, wurde mir gesagt.
Der größte Großflaschenkeller. Großflasche beginnt mit 12 Liter, 15 Liter, 18 Liter, 27 Liter.
Wie viele dieser Großflaschen habt ihr da drin?
Ja, insgesamt haben wir 9.500. Da liegen aber nur 1.000, die anderen liegen in Wohlfurt bei Bregenz. Vor 59 Jahren haben wir auch Gäste gehabt, da war das normale Gespräch beim Essen, beim Getränke anbieten. Darf es was zum Trinken sein? Ja. Möchten Sie Bier oder Wein? Wein. Möchten Sie Weißwein oder Rotwein? Rotwein. Möchten Sie einen halben Liter oder einen Liter? So war das. Und da haben wir Gäste gehabt, leider noch nicht den Herrn Medizinalrat mit seiner Tochter. Und der hat gesagt, hör einmal, lieber Wirt, bring du einmal was Gescheites zum Trinken. Da habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr mir es aufschreiben. Dann haben sie halt aufgeschrieben, Lafitte, Mouton, Petrusen, wie sie alle heißen. Dann habe ich auf deren Kosten je eine Kiste bestellt und dann haben sie draus getrunken. Nur auf einmal haben andere Gäste gesagt, sagen sie, Herr Werner, können wir nicht auch so eine Flasche kaufen? Sag ich, natürlich. Alles kein Problem. Und nach der Saison, weil das so gut gelaufen ist, habe ich zu unserem Weinchef und zu unserem Barchef gesagt, macht einmal, ich lade euch ein, wir fahren nach Bordeaux und schauen uns, wo der Wein herkommt. Die ganz großen Flaschen, die werden getrunken, wenn du zum Beispiel deinen 70. Geburtstag feierst in 2 Jahren. Danke vielmals.
Ja, super.
Aber jetzt wollen wir noch was erzählen. Wir haben bitte im Sommer natürlich immer weniger Geschäft und da müssen wir auch schauen, dass wir mit den Löhnen durchkommen und da haben wir immer Hotelfachschüler aus Innsbruck und diese Hotelfachschüler sind Praktikanten praktisch und wenn sie am Anfang kommen und da haben wir natürlich hauptsächlich Durchreisende und endlich kam ein Ehepaar, ein Schweizer, die haben ein gutes Menü bestellt und einen schönen Bordeaux-Wein. Jetzt habe ich gesagt, jetzt haben Sie die große Chance, das, was Sie in der Hotelfachschule gelernt haben, das jetzt anwenden und jetzt präsentieren Sie und servieren Sie die Flasche, wie es richtig gehört. Und der ist hingegangen mit der Flasche und hat das so gezeigt und der Gast hat immer so gemacht. Und dann, wie der Gast schon aufmachen, hat er mit seinem Korkenzieher da angefangen zum Bohren.
Mit dem Korkenzieher auf dem Glasetikett zu bohren, ja?
Bin ich hin und habe gesagt, sind Sie wahnsinnig? Sagt er, Herr Werner, da steht ja Bohr da.
Adi, du bist ja auch noch ein Comedian hier auf der Piste, ja?
So jetzt ernst?
Alles ernst. Adi Werner, man mag es kaum glauben, dass er rund 9 Lebensjahrzehnte auf dem Buckel hat. Manche nennen ihn den Weinguru. Seine Großflaschensammlung wird als die größte ihrer Art weltweit deklariert. Adi sagt, dass er mit den besten 30 Weingütern dieser Welt zusammenarbeitet. Von denen bekommt er jedes Jahr einige Großflaschen exklusiv für den Keller des Hospizhotels abgefüllt. An einen ganz besonderen Weinabend erinnert er uns gleich. Hier ist Rias, Reisen im Arlberger Schnee. Alexander Tauscher ist für die Radioreise im Arlberger Winter. Auf rund 1800 Meter Höhe in St. Christoph, oberhalb von St. Anton, lebt ein Paradehotelier und ein Wirt aus Leidenschaft, Adi Werner. Sein Sohn Florian führt inzwischen das geschichtsträchtige Hospizhotel, aber der Vater ist immer am Werkeln, ist jeden Tag im Büro und kümmert sich vor allem um die Bruderschaft St. Christoph. Er freut sich über den neuen größeren Weinkeller, in dem dann noch mehr edle Tropfen aufbewahrt werden können. Im Restaurant des Hotels und auch auf der Hospizalm macht Adi seine Runde und begrüßt die Gäste, macht hier und da einen kleinen Witz. Da ist zum Beispiel auch der Dorfdoktor, der Herr Medizinalrat mit seiner Gattin, der bei uns am Nachbartisch saß. Manche nennen Adi auch den Grand Seigneur vom Arlberg.
Er war auch der österreichische Bundespräsident dabei und abends, sie waren so 8 bis 10 Leute, bin ich auch zum Tisch hingegangen und habe gesagt, Herr Präsident, darf ich Ihnen einen Wein empfehlen? Und er hat gesagt, ja, sehr gerne. Dann habe ich ihm den Wein empfohlen und wäre eine halbe Stunde später wieder vorbeikommen am Tisch, hat er gesagt, Herr Werner, probieren Sie, der Wein ist sehr gut. Jetzt habe ich dort hingesetzt, unser Bundespräsident war der Klästil und der hat schon so böse geschaut, weil ich ihm da am Eck sitzen durfte, weil mich der Präsident dort eingeladen hat. Am nächsten Tag, wenn ich hingekommen bin, hat er schon vom Weiten so gemacht, der Klästil. Also alles in Ordnung, dass ich noch, ja, wieder nicht da hinsitze. Aber der Putin hat sofort gesagt, Herr Werner, kommen Sie wieder auf ein Glas Wein? Und so ist es da hingegangen.
Mit was hast du über Putin gesprochen bei dem Abend?
Über den Wein.
Mit Putin, ne?
Ja, sicher.
Cool.
Der versteht ja nichts von Politik.
Man muss ja auch nicht immer über Politik reden. Ja,
ja, du musst über Wein reden.
Ja.
Da kennt er sich aus.
Wie viel hat er getrunken, Putin?
Na, so wie wir, 2-3 Gläser. Aber er war nie besoffen.
Ja, du hast echt ein erfülltes Leben. Also wer mit Putin Wein trinkt?
Na, mein Leben ist noch nicht erfüllt. Weil ich fahre ja immer zum Heilfasten nach Kärnten, nach Maria Wörth und dort ist eine Woche Null-Diät, eine Woche halbe Diät und eine Woche milde Ableitung. Und nach den 3 Wochen wird man untersucht. Der Professor ist schon 30 Jahre dort, ähnlich so wie unser Professor. Und der hat mir gesagt, weißt du, der Mensch von heute kann ohne weiteres 120 Jahre alt werden.
Das ist eine gute Aussicht.
4 Bedingungen. Erstens nicht rauchen. Zweitens Bewegung. Drittens nicht vor dem Fernseher einschlafen, sondern ein gescheites Buch lesen. Und viertens kein Alkohol. Jetzt habe ich gesagt, jetzt sag mir aber bitte, hat der Bordeaux-Wein auch Alkohol? Hat er gesagt, so eine blöde Frage, natürlich. Jetzt haben wir uns geeinigt, ich werde 120 und 115.
Super.
Und wenn der Herr Doktor weiterhin so nett ist zu mir, halte ich auch seine Grabrede. Und bei der Grabrede, hör einmal, ich versprich dir, ich rede so lang, bis mir was einfällt.
Adi, es war ein Riesenvergnügen, dich zu treffen hier.
Das kann ich mir vorstellen.
Adi Werner, eine Legende am Arlberg. Und es ist wieder so ein Mensch, den ich nach einer Reise ganz sicher nie vergessen und in dem Fall sogar wirklich ganz fest in mein Herz einschließen werde. In Farbe und Stereo aus der Anstalt des guten Geschmacks. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus der Wiege des Wintersports, St. Anton am Arlberg. Begonnen hatte diese Skigeschichte mit einem norwegischen Ingenieur, der Ende des 19. Jahrhunderts für den Bau des Arlbergtunnels nach Tirol gekommen war. Die Einheimischen, die waren etwas verwundert, weil er mit 2 Brettern durch den Schnee zur Arbeit fuhr. Denn damals war dieses kleine Dorf noch weit davon entfernt, zu einem der beliebtesten Wintersportorte Mitteleuropas zu werden. Doch Jahrzehnte später schaute die gesamte Filmwelt auf den Arlberg, wie uns gleich Martin Ebster im Museum von St. Anton in Erinnerung rufen wird.
Bringt runter und schnell habt's!
Es war der Arnold Fanck, ein deutscher Regisseur, der ja unglaublich schöne Bergfilme gemacht hat. Und der hat mit Hannes Schneider da diesen Weißen Rausch 1931 gedreht. Es wurden aber während der Jahrzehnte immer wieder Filme da in St. Anton gedreht, Spielfilme, unter anderem der Schwarze Blitz, der ja sehr mit Kitzbühel verbunden ist. Toni Seiler war da auch, aber der wurde auch hier am Arlberg mitgedreht. Dann hat es einen wunderschönen, kurzen, kleinen Film gegeben, Die Hexe vom Arlberg. Das ist die Geschichte, dass eine Hexe in die Skischule kommt, selbst Skifahren lernt und dann die Kinder übernimmt, den Kinderskikurs. Und die St. Antoner haben dann die Angst, dass diese Hexe die Kinder entführt und machen sich dann auf den Weg, um sie einzufangen. Und der ganze Film geht eigentlich wie Slapstick ein bisschen am Arlberg, so wunderschönen Natur, diese Hexe einzufangen. Dann haben wir den Yul Brynner bei uns gehabt mit dem Film Der doppelte Mann. Auch der Robert Redford war da im Film Die Schussfahrt, auf Englisch der Downhill Racer. Und 2010 The Chalet Girl. Das ist eine romantische Komödie, in der ein englisches Mädchen unbedingt in ein Chalet kommen will nach St. Anton und dort zu arbeiten, aber auch das Snowboardfahren zu lernen. Da sind Größen wie die Felicity Jones, aber auch die Brooke Shields oder der Bill Nighy in diesem Film.
Tradition lebt ja auch weiter, nicht nur im Film, wo man wieder anschließt an das, was war, auch Volksmusik, und zwar die ursprüngliche Volksmusik wird hochgehalten. Du selbst bist Sänger, Jodler?
Ja, also die Tradition ist in St. Anton ganz wichtig. Vor allem die Menschen, die hier leben, halten die Tiroler Tradition natürlich aufrecht. Da geht es um Musikkapellen, da geht es auch um Schützenkompanien, Schützengilden. Das wird alles ganz, ganz stark aufrechterhalten. Ich bin selber auch bei der Schützenkompanie dabei als Offizier und singen tue ich einfach gern. Mit einem Freund von mir, mit dem singe ich jetzt seit 55 Jahren auf der Bühne. Wir haben als kleine Kinder haben wir angefangen zu singen und da tun wir zum Teil auch jodeln. Und wir machen da im Sommer Tiroler Abende für unsere Gäste, aber auch zu unserem eigenen Vergnügen, weil wir musizieren einfach gern.
Gibt es da eigene Lieder über St. Anton oder spielt ihr die Klassiker wie das Kufsteinlied, wie anderes?
Ja, es gibt das eine oder andere Lied über St. Anton, das Stüberl zur Post zum Beispiel ist eines dieser. Aber wir nehmen da volkstümliche oder Volksmusik eher nicht die Klassiker wie das Kufsteinlied oder das Innsbrucklied, aber es gibt sehr, sehr schöne Volksmusik, die wir dann auch auf der Bühne aufführen.
Was ist schwieriger, das Jodeln oder das Singen? Ich nehme an, das Jodeln.
Das Jodeln, das muss man ein bisschen in sich haben. Wenn man es kann, die Stimme zwischen Kopfstimme und Bruststimme relativ schnell hinten im Kehlkopf zu wechseln, dann kann man eigentlich schon jodeln und dann braucht es nur einen Text dazu.
Das war der Jodler-Express von der Formation Der Arlberger, gejodelt von himself, Martin Ebster. Live-Musik gibt es in guten Zeiten auch bei Hüttenwirtin Tanja Senn auf der nach ihrer Familie benannten Senn-Hütte oberhalb von St. Anton. Sie darf sich inzwischen Edelbrand-Sommeliere nennen und veredelt nun auch die Kräuter aus den Almen rund um die Hütte zu Likören, Bränden und hochprozentigen Geisten. In diesem Geiste trafen wir uns auf eine kleine Jause auf der Hütte.
Wir haben zum Beispiel Fichte, wir haben die Arle, wir haben Zirbe natürlich, einen Baumtraum, das ist die Kombination aus allen dreien. Von 11 Schnäpsen wurden sogar 9 mit Medaillen prämiert.
Prima, Respekt. Die Zirbe kenne ich, die ist ja sehr wirksam, sehr heilsam, ist ja auch in den Alpen bekannt, sie hat etwas Rötliches, rötlich-braunes. Die Arle, wie schmeckt die? Von der Arle ist ja auch die Region hier benannt, Arlberg.
Die Arle, das ist auch eine Kiefernart, die wächst nur am Arlberg in unserem Gebiet, ist eine Latsche, im Dialekt heißt sie Zunterner. Und die ist ganz beweglich, hat ganz kleine Zapfen, also da braucht man wirklich viel davon. Man verwendet die Zapfen und es ist ganz ein herber Geschmack. Und wenn man es aber brennt, dann wird es ganz lieblich. Und dadurch haben wir dann auch eine Goldmedaille gewonnen.
Also nicht ganz vergleichbar mit der Zirbe vom Geschmack?
Ist nicht ganz vergleichbar, weil die Zirbe doch ein bisschen harziger schmeckt. Bei der Zirbe, das sind die Zapfen größer, also da klettere ich schon selber rauf. Das sind Bäume bis zu 10, 15 Meter und das ist wieder eine andere Art. Und durch die Größe der Zapfen auch viel harziger und viel mehr noch nach Wald.
Die Zirbe hat ja auch was Gesundes im Sinne von blutdrucksenkend. Man kann sie auch als Kopfkissen, unters Kopfkissen legen. Es gibt natürlich auch Zirbenbetten. Gibt es bei der Arle auch so etwas?
Bei der Arle nicht. Also wir haben zum Beispiel ein Zirbenbett und das verringert die Herzschläge wirklich um 30 Minuten pro Nacht. Also spart man sich da ein und ist natürlich erholter. Die Arle ist in der Beziehung noch nicht so erforscht. Wir sind jetzt eigentlich die Einzigen, die drauf gekommen sind, das einmal zu versuchen und zu brennen.
Ihr seid ja an einem Südhang wunderbar gelegen hier. Die Sonne scheint schon vormittags um 11 Uhr. Die ersten Skifahrer sind da. Ihr seid so das kleine Skivergnügen.
Jawohl, also wir sind die familiäre Hütte. Das heißt, wir kennen fast alle unsere Gäste. Wir haben sehr viele Stammgäste.
Unser lieber Tom Carlos Kupfer, der große St. Anton-Fan und Stammgast hier, sagte mir: Alex, du musst unbedingt, wenn du im Winter hier bist, die Pilze probieren, also ein Pilzragout. Ist das so die Spezialität im Winter?
Das ist auf jeden Fall unsere Spezialität und gerade bei den Pilzen, die sammeln wir wirklich selber im Sommer. Da ist von mir der Schwager, ist ganz fanatisch, also der geht wirklich jeden Tag in den Wald und der holt die Pilze, die werden dann gleich frisch verarbeitet und die servieren wir dann auch im Winter. Wir haben auch unsere eigenen Schafe, die sind im Sommer auf der Alm, auf dem Kapall und am Gampen. Und jede Woche einmal gibt es eine Besonderheit vom Lamm, Pulled Lamb Burger, ist auch eine Spezialität. Also der Käse kommt von der Alm, wir sind da wirklich sehr traditionell und auch regional veranlagt.
Tanja Senn im Gespräch. Senns Arlberg Gin ist eine weitere hochprozentig gute Sache aus der kleinen Destille am Arlberg. Tanja sagt, dass dieser Gin durch sein Aroma einer der wenigen Gins sei, der auch als Shot sensationell gut trinkbar sei. Prost! Im Äther, im Web oder auf der App. Wir sind überall zu finden. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise heute aus dem Arlberger Winter. Was mich in St. Anton im Winter fasziniert hat, wie viele Sprachen man auf den Fußwegen, vor den Liften oder auch in den Bussen hört. Wenn man nach dem Weg fragt, sollte man am besten gleich auf Englisch fragen, habe ich so die Erfahrung gemacht. Ganze Rudel von Blondschöpfen, gut von der Sonne gefärbt, trifft man auf den Hütten mittags. Ein gutes Zeichen dafür, dass sich unsere lieben holländischen Freunde wohl beim Skifahren fühlen. Das Geräusch der vorbeifahrenden Ski ist ein häufiges, aber es geht auch mit dem klassischen Knirschen vom Schnee unter den Sohlen. Auf 17 ausgeschriebenen Strecken am Arlberg können Wanderer mit festem Schuhwerk auch den Winter erleben, so wie ich. Und im Frühjahr verabschiedet sich der Winter am Arlberg mit Südstaaten-Feeling, wie uns gleich Janni Grumler erzählen wird. Eines jedoch bleibt festzustellen.
In St. Anton ist am besten, ist am allerbesten auf der Welt.
Leider kann ich nicht sagen, dass ich in St. Anton geboren bin, weil wir haben ja leider kein Krankenhaus da in St. Anton. Gell? Aber ich bin halt seit Tag 2 da in St. Anton, oder? Und bin sehr, sehr tief verwurzelt hier.
Der Versuchung bist du selbst widerstanden, in Wien zu bleiben im Studium, ne?
Ja, also da haben mir einfach die Berge gefehlt. Also wenn du wirklich so die Heimat liebst und die Berge gewohnt bist, dann vermisst du dich halt dann im Flachland, muss man so sagen. Ja.
Der Simmering ist kein Ersatz, ne?
Nein, bei Gott nicht, nein.
Ja, und deswegen verwurzelt und in auch so vielen Funktionen. Ich meine, du bist jetzt im Tourismusverband, aber du bist ein leidenschaftlicher Skifahrer. Darüber reden wir gleich noch. Du bist auch in der Volksmusik engagiert, in der Rockmusik.
Ja, also ich bin ja natürlich Skifahrer, war beim Skiclub Adelberg und habe dort die Ausbildung genossen, bin dort Rennen gefahren. Dann im weiteren Sinne in meinen Ferien immer als Schüler auch Skilehrer gewesen. Dann bin ich eben in der Blasmusikkapelle hier. Dann bin ich noch in der Schützengilde, in der Bergrettung. Also mir wird eigentlich nie langweilig.
Gerade auch Bergrettung, da hatte ja dann leider, muss man sagen, sicher genug zu tun in Hochsaisonzeiten.
Ja, man muss sie unterscheiden. Also die Rettung auf den Pisten während der geöffneten Zeiten macht ja die Pistenrettung selbst. Also wir sind wirklich da, wenn Unfälle im alpinen Raum passieren, wo auch der Hubschrauber nicht fliegen kann. Also die Bergrettung rückt nur bei schlechtem Wetter aus.
Ja. Es wird ja oft appelliert an die Vernunft der Urlauber. Kann man da Tipps geben, außer immer wieder zu sagen, nee, geht nicht bei Lawinengefahr in das und das Gelände?
Du, das Allerbeste ist, einfach sich immer einen Skiführer oder einen Bergführer zu holen, da ist man immer auf der sicheren Seite. Man kann zwar kein Restrisiko ausschließen, aber dann hat man einfach schon mal einen Experten dabei, der sich mit der Materie auskennt, der sich einfach mit der Umgebung hier und mit der Region auskennt und das ist eigentlich das Beste.
Wenn Frau Holde hoch im Himmel klopft, die weißen Betten aus, ja, dann hält man's in der Großstadt keine Stunde länger aus.
Meine Rudel-Rutschpartie mit dir im weißen Schnee.
Wir haben natürlich auch eine wunderschöne Naturrodelbahn. Ist ganz toll, da kann man ganz leicht, fahrt man mit dem Lift drauf und dann kannst du wirklich, da rodelst dann einfach mal 20, 25 Minuten schön gemütlich dahin, kannst dazwischen auch mal bei einer Hütte zukehren.
Bei euch sind ja auch die Huskies unterwegs, die man von Finnland kennt, die ich jetzt auch schon mal im Bayerischen Wald getroffen habe. Ihr habt inzwischen auch eine Husky-Staffel hier?
Genau, also die Wildpaw Huskies nennen sie sich und hier kann man Hundeschlittenfahrten buchen bei uns und zusätzlich auch Spaziergänge mit Huskies. Und das ist ganz, ganz angenehm, weil da muss man selber gar nicht mehr viel laufen, weil du wirst dann an den Husky mit quasi einem Schirr angeschnallt und der zieht dich dann schön weiter. Gell? Das sagen wir dann Wandern für etwas faulere Leute.
Am Husky schlitten oder läuft man dann?
da läuft man. Also da geht man dann zu Fuß und da ein Husky zieht dich dann voran. Also gerade bergauf ist das halt eine große Erleichterung. Gell? Was im Sommer das E-Bike ist, ist vielleicht im Winter jetzt dann der Husky.
Und die Huskys fühlen sich wohl, weil hier ist ja noch Frost und Schnee.
Ja, auf jeden Fall. Und die brauchen ja die Bewegung. Und gerade jetzt dann auch beim Schlittenfahren, bevor man die anspannt, da merkst du richtig die Spannung und es ist ganz schön zum Anschauen. Und wenn man es mal macht, das muss man mal erlebt haben.
Wenn der Winter hier allmählich dem Ende entgegengeht, gibt es ein tolles musikalisches Event. Das heißt New Orleans meets Snow. Kommen denn aus New Orleans Musiker hierher, die den Schnee treffen, den sie in Louisiana nicht haben?
Ja, kann man wirklich so sagen. Also wir haben hier dann wirklich ein Jazz-Festival seinesgleichen. Also mit Marching Bands durch den Ortskern, Konzerte oben auf den Pisten. Also das ist für jeden etwas dabei. Und wenn wir natürlich schönes Wetter haben, unterstreicht es das noch viel, viel mehr. Und das ist einfach ein schönes Gefühl.
Auf verschiedenen Hütten wird musiziert hier in der Zeit?
Ja, auf verschiedenen Hütten, auf dem Berg oben, also überall. Kommst vorbei und hörst dann mal irgendwo wieder einen funkigen Jazzklang durchklingen.
Und auch das Musik, die man auch in New Orleans hört, also Dixieland, Jazz, Free Jazz?
Genau, alles quer durch die Bank. Also das ist, glaube ich, für jeden Musikgeschmack etwas dabei.
Und eventuell auch du mal am Schlagzeug, dann Yannick?
Ja, das müssen wir noch schauen. Gell? Aber natürlich, musikalisch ist immer ein schönes Highlight. Und wenn man auch selber noch was machen kann, warum nicht?
Vielleicht dann ja auch gemeinsam mit Tom aus München am Schlagzeug hier.
Ja, ich habe ja gehört, dass er auch Schlagzeug spielt. Also die Idee haben wir schon mal gehabt, dass wir vielleicht einmal ein Drum-Battle da in St. Anton dann veranstalten werden, wir zwei.
Ja, so oder so ähnlich klingt es, wenn Südstaatenmusik auf Tiroler Boden trifft. Der eben angesprochene Schlagzeuger aus München, Tom Carlos Kupfer, wäre sicher eine tolle Bereicherung für diese Hüttengaudi. Aber er hat auch ohne Musik viel Spaß auf der Piste in St. Anton seit rund 3 Jahrzehnten. Man nennt das Dauergast. Bei uns gleich Premiere hier in der Sendung. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute der Arlberger Winter, St. Anton im Schnee. Tom Carlos Kupfer, ein leidenschaftlicher Stammhörer unserer Show, könnte sich bestimmt um die Ehrenbürgerschaft von St. Anton bewerben, denn er verbringt die schönsten Wochen des Jahres regelmäßig am Arlberg, regelmäßig untertrieben seit Jahrzehnten, Jahr für Jahr. Wir haben ihn nach der Reise in St. Anton an der Strippe gehabt. Tom hat nicht das Problem, das Manne Krug damals hatte.
Wenn der Urlaub kommt, gibt es ein Problem. Was man damit macht, wohin soll's denn? Soll's denn diesmal gehen?
So, und bei uns hier in der Radioreise ist uns zugeschaltet aus St. Anton Tom Carlos Kupfer aus München. Und er ist nicht irgendwer, er ist ein Urlauber, der seit über 30 Jahren jedes Jahr, wirklich jedes Jahr ausnahmslos und nicht nur einmal nach St. Anton vor allem zum Skifahren fährt. Tom, freue mich sehr, dass du hier bei uns in der Sendung bist. Hi.
Hallo lieber Alex, hi.
Tom, seit wann bist du denn in St. Anton? Also hast du hier echt das Schneeschuhfahren gelernt?
Ja, ich habe wirklich hier Skifahren gelernt. Also ich bin auf den Pisten hier vor der Tür quasi zum ersten Mal auf Skiern gestanden und das tue ich auch ungefähr schon so lange, wie ich laufen kann. Also schon eine große Geschichte. Aber schon davor war ich im Rucksack von meinem Papa dabei, vor etwas weniger als 30 Jahren. Das könnte man heutzutage gar nicht mehr machen. Und damals war das aber für uns beide ein Highlight, was uns zusammengeschweißt hat.
Tom, also quasi mit dem Laufenlernen, so als fast Frischgeborener, mindestens im Alter von 2 Jahren, das erste Mal schon auf den Skiern in St. Anton?
Ganz frisch, genau so war's, ja.
Und dann ja immer wieder seitdem, also 3 Jahrzehnte. Tom, warum eben gerade dieser Ort? Es gibt noch so viele andere auch schöne Skiorte in den Alpen.
Man sagt ja, wer in St. Anton Skifahren gelernt hat, der kann überall fahren. Aber das musste ich nie unter Beweis stellen, denn ich war ja wirklich nie woanders Skifahren. Und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Es gibt wirklich alle möglichen Pisten. Es ist ein sehr sportliches Gebiet. Und es sind aber auch sehr nette Menschen. Die Tiroler sind ja sowieso ganz tolle Gastgeber. Deswegen, ja, ich hatte nie das Gefühl, dass mir was fehlt im Skiurlaub. Es war jedes Jahr nach wie vor das Winterhighlight.
Liegt es daran, dass die Pisten da so anspruchsvoll sind in St. Anton, dass wer es hier gelernt hat, es immer kann, weil es eben von ganz schwer bis ganz leicht geht?
Ja, würde ich so sagen. Also es hat sich ein bisschen mehr in die Breite entwickelt. Inzwischen gibt es wirklich für jeden was. Aber grundsätzlich ist es ein sehr sportliches Skigebiet und deshalb fahren da auch sehr sportliche Leute.
Und dir ist es auch in all diesen über 3 Jahrzehnten nie langweilig geworden in St. Anton?
Nein, mir ist es nie langweilig geworden. Ich freue mich jedes Mal nach wie vor auf jede einzelne Abfahrt und man entdeckt auch immer wieder Neues.
Und du kennst dich ja auch, man kann fast sagen, jede Schneeflocke auf der Piste, also jeden Hügel, und wirst gleich merken, wenn irgendwas neu ist, was sich verändert hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mit meinem Bruder ganz oft an verschiedenen Pisten gewesen und wir haben jedes Jahr neu beobachtet, wo jetzt hier die besten Möglichkeiten sind, um ein paar kleine Sprünge einzubauen. Da merkt man schon den Wandel von der Schneeflocke, wie du sagst, ja.
Tom, du bist ja eng verwurzelt mit St. Anton seit Kindheitszeiten, quasi seit Babyzeiten und auch im privaten Leben. Du hast ein besonderes Wochenende da verlebt.
Ich habe mit meiner Verlobten, heute Frau, unsere Verlobung in St. Anton gefeiert. Das sah so aus, haben ein bisschen Wellness gemacht und am Sonntag von diesem Wochenende bin ich dann beim Weißen Rausch mitgefahren, eines der legendärsten Skirennen im Alpenraum. Das war ein Wahnsinnswochenende.
Tom, du hast ja eben vom Weißen Rausch gesprochen. Ist das irgendwie ein Getränk? Ist das ein Zustand nach dem Trinken? Was ist der Weiße Rausch?
Der Weiße Rausch ist ein rein sportliches Erlebnis, aber eines, für das man eine gewisse Portion Wahnsinn mitbringen muss. Das ist, habe ich mir einen kleinen Traum erfüllt, als ich da vor 2 Jahren zum ersten Mal mitgefahren bin. Auf jeden Fall nicht zum letzten Mal. Das sind 9 Kilometer ins Tal, 555 Leute gleichzeitig. Und die Piste ist komplett unpräpariert, denn es ist der letzte Skitag der Saison. Also es ist echt ein Spektakel, ganz viele Zuschauer, ganz viele Teilnehmer und ja, das muss man mal erlebt haben. Also wenn man sich sicher fühlt auf Ski, dann muss man den Weißen Rausch mal mitgefahren sein. Das ist wirklich ein Erlebnis.
Tom, jetzt bist du ja noch vergleichsweise jung, hast mindestens, aber wirklich mindestens 60 weitere Lebensjahre vor dir, wenn ich es mal so überschlagen darf. Und ich denke, Tom, dass du auch noch als Rentner jedes Jahr mindestens einmal nach St. Anton fahren wirst, oder?
Das kann ich mir auch vorstellen. Da bin ich mir sogar ein bisschen sicher, denn ich bin ein Baum, den man schwer verwurzelt. Und ich bin schon verwurzelt in St. Anton.
Ich bedanke mich bei Tom Carlos Kupfer für diese Zuschaltung. Ein begeisterter St. Anton-Urlauber seit mehr als 3 Jahrzehnten immer am selben Ort. Und das freut mich besonders, ein begeisterter Radioreisehörer. Danke für die Zuschaltung, Tom.
Ich bedanke mich bei dir, lieber Alex, und ich werde auch all die 60 Jahre noch die Radioreise hören.
Der Applaus galt diesem Stammhörer. Weitere 60 Jahre wird Tom der Radioreise treu bleiben. 60 Jahre, Tom, I do my very best. Es ist Ansporn für mich, aber doch mit Gottes Hilfe zu schaffen. Ja, für mich war das schon die 2. Radioreise nach St. Anton. Meine Sommererlebnisse gibt es zu hören und zu sehen auf www.radioreise.de, denn hier finden sich zu den Audiofiles auch die Blogs mit Bildern und Texten in unserer Show. www.radioreise.de und überall da, wo man gute Podcasts finden kann. In St. Anton trifft sich ja die ganze Welt. Und so sage ich zum Abschied: Goodbye, au revoir, ciao, adios, hey, ade, gülügül, anchio, ayo, wamba, tschüss, ciao, marhaba und shalom und servus. Und jetzt kommt er, der auf den viele gewartet haben, der Anton.
Servus alle miteinander, ich bin der Yannick und ich würde mich freuen, wenn ich den ein oder die andere mal in St. Anton beim Skifahren begrüßen darf.
Ich bin die Wilma Himmelfreund-Pointner und ich möchte mich jetzt verabschieden mit unserem Gründungsspruch des Skiclub Arlberg. Durch die Natur entzückt, durch den Sport begeistert, durchdrungen von der Notwendigkeit, am Arlberg einen bescheidenen Sammelpunkt für die Freunde dieses edlen Vergnügens zu schaffen, fühlten die sich am extempore beteiligten Ausflüger bewogen, den Skiclub Arlberg zu gründen. 3. Januar 1901.
Liebe Hörer der Radioreise, ich hoffe, ihr habt diese Reise hier an den Arlberg genossen. Uns hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen euch einmal hier bei uns in St. Anton. Ihr Martin Ebster.
Hi, hier ist der Tom. Ich bin schon seit Kindheitsbeinen ein Riesenfan von St. Anton und ich bin ein genauso großer Fan von der Radioreise und freue mich, dass diese 2 Leidenschaften heute zusammenkommen.
Ich bin die Tanja Senn und geht nicht, gibt's nicht. Drum, wer rastet, der rostet. Wir bleiben dran und schauen mit Freude in die Zukunft.
Jetzt trinkt man noch eine Flasche Wein.
Adi Werner, und damals 1812 schrieb Goethe bereits den Werbespruch, der heute noch bei jeder Großveranstaltung in Tirol ist: Hast du genügend Wein in den Arterien, erlebst du in Tirol die schönsten Ferien.
Ja, da liegt was drin.
Da liegt was drin. Prost. Und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.